Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Jungen und Mädchen sind unterschiedlich. Und wenn wir uns auch in der Erziehung vornehmen, sie geschlechterunabhängig zu erziehen und eher ihrer eigenen Persönlichkeit entsprechend, für die Medizin spielen diese Unterschiede eine Rolle. Sie nimmt die Jungen besonders in den Blick und um diese Jungen soll es heute gehen in einer neuen Folge unseres Podcasts, zu denen ich euch, liebe Eltern, sehr herzlich begrüße. Bei mir im Studio sind wie immer meine Kinderdocs. Das ist Dr. Claudia Haupt. Sie ist Kinderärztin in Hamburg und Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo liebe Insa.
Hallo Claudia. Und ich begrüße ebenso herzlich Dr. Charlotte Schulz. Sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Ja, hallo.
Und eine Besonderheit heute, wir haben einen Gast bei uns im Studio, der sich nämlich mit jungen Medizin ganz besonders auskennt. Es ist der Kinderarzt Bernhard Stier. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch und vielen Dank für die Einladung von meiner Seite.
Sie befassen sich schon ganz lange mit jungen Medizin.
Ja, eigentlich seit ungefähr 2004. Also seit 20 Jahren. Dazu gekommen bin ich, als ich damals mich sehr intensiv und auch heute noch mit Jugendmedizin beschäftigt habe und noch beschäftige und in dem Zusammenhang ein Kapitel machen wollte über Jungen. Und da habe ich geguckt, wer kennt sich denn diesbezüglich aus? Und leider feststellen müssen, es kennt sich eigentlich keiner so richtig aus. Und daraufhin habe ich auch mit Hilfe von Freunden aus Amerika, habe ich mich dran gesetzt und dieses Kapitel mit einem anderen Freund, der Sozialpädagoge ist, selbst geschrieben. Und das war für mich eigentlich so der Einstieg in die jungen Medizin, diesen Begriff. Und deswegen stolpert man da auch immer wieder drüber. Diesen Begriff habe ich im Prinzip kreiert, weil es damals noch überhaupt keinen Begriff dafür gab. Es gab keine jungen Medizin. Und im Laufe der Zeit hat sich da sehr viel draus entwickelt und das Spektrum ist immer weiter geworden. Vielfach denkt man bei jungen Medizin an das männliche Genitale, aber es geht weit über das männliche Genitale hinaus. Also ich beschäftige mich zurzeit und habe einen langen Artikel geschrieben, der demnächst veröffentlicht wird, über die Problematik der Männlichkeiten und wie man Jungs unterstützen kann in ihrem Weg hin zu einer sozialverträglichen Männlichkeit. Und dann gibt es verschiedene Erkrankungen, genetische Erkrankungen. Ich habe das mal für mich erstmal so eine Systematik aufgelistet. Da gibt es dann Erkrankungen aufgrund von hormonellen Störungen, es gibt Erkrankungen psychischer Art, die viel zu wenig in den Blick genommen werden. Es wird immer von den Depressionen bei Mädchen geredet. Die Jungs leiden unter Depressionen auch, nur äußert sich das anders. Und da wir nach wie vor in den Studien keine gendersensible Untersuchungsmethoden haben, das heißt, wir gucken nach Mädchen und Jungs, aber wir wissen nicht, dass Jungs anders reagieren, haben wir fälschlicherweise immer zu niedrige Daten für diese Problematik, genauso wie die Angstproblematik bei Jungs, wie die Bildungsproblematik bei Jungs und viele andere Themen, die eigentlich zur jungen Medizin, besser Oberbegriff Junggesundheit gehören, eigentlich auch besprochen werden müssen. Das werden wir heute sicherlich nicht schaffen. Also wir werden uns auf das Genitale beschränken. Aber nur mal, um das Spektrum aufzuzeigen, Jungs sind anders als Mädchen. Mädchen sind keine Jungs und Jungs sind keine
Mädchen. Das ist ja im Prinzip jedem bewusst. Und trotzdem haben Sie natürlich völlig recht, dass die Jungs als Gruppe, als medizinisch relevante Gruppe sehr lange Zeit eben nicht extra betrachtet wurden. Darum ist das ja auch ein großer Verdienst, dass sie das tun. Heute müssen wir uns allerdings auf diese Aspekte beschränken, die sich um das im engeren Sinne um die jungen Medizin kümmern sozusagen. Und dafür haben wir ja uns ja auch so ein paar Dinge vorgenommen. Und wir haben uns überlegt, dass wir Ihnen immer so ein bisschen den Ball zuspielen und Sie uns dazu Ihre fachliche Expertise dann beisteuern. Und vielleicht fängst du an, Charlotte.
Ja, wir haben gedacht, wir machen das so ein bisschen nach dem Alter der Kinder. Wir sehen ja die Kinder oft das erste Mal zur Vorsorge U3 mit 4 bis 6 Wochen. Und dann kommen ja ganz oft auch beide Elternteile mit. Und wir untersuchen die Kinder in dem Moment, wo wir auch das Genitale untersuchen, sagen dann auch immer die Väter, was sollen wir tun? Wie sollen wir das denn irgendwie waschen? Wie hygienisch muss das sein? Was machen wir mit der Vorhaut? Genau, vielleicht sagen Sie dazu was.
Ja, das ist ein sehr gutes Einstiegsthema, denn in der Tat war es so, dass ich während meiner Praxistätigkeit immer wieder festgestellt habe, wer weiß eigentlich richtig Bescheid um die Pflege des männlichen Genitales beim Säugling und Kleinkind? Und ich dachte erst, naja, die Väter werden schon wissen, wie man das macht, aber das war nicht der Fall, sondern die haben sich da immer ein bisschen rausgezogen und die Mütter standen dann da und sagen, wie mache ich das denn jetzt überhaupt? Und daraus ist dann auch dieser Flyer Mann um Mann entstanden oder diese Broschüre, wie pflege ich das Genitale? Also das Wichtigste dabei ist, die Vorhaut ist vor allen Dingen im Säuglings- und Kleinkindesalter ein Schutz. Und wir haben es ganz selten, eigentlich nur mit 1,5%, so sind die Zahlen, mit einer tatsächlichen echten Phimose zu tun. Primäre Phimose genannt. Ansonsten würde man fast eher von einer Vorhautenge sprechen. Und diese Vorhautenge ist ganz normal. Und dann kommen die Eltern auch und sagen, ja, aber wenn der jetzt pinkelt, dann bläht sich das da oben so stark auf. Und ist das dann verengt? Muss man das behandeln? Nein, solange danach, und das ist meistens so, maximal 3-4 Sekunden, dann kommt ein richtig schöner Strahl und das schnurrt zusammen und dann ist alles wieder gut. Dann kann es überhaupt nicht zum Aufstau kommen, sondern es ist ganz was Normales. Auch die sogenannte rüsselförmige Enge ist nicht problematisch, solange nicht diese sogenannte Ballonierung, also diese Aufblähung der Vorhaut bleibt. Was macht man also? Erstmal gar nichts. Denn wenn man was machen würde, würde man unter Umständen die Vorhaut verletzen, weil die häufig noch so verklebt ist, auch mit der Glanzpenis, also der vorderen Anteil des Penis, den man gar nicht sehen kann, häufig. Und wenn man daran dann irgendwie manipulieren würde, würde das einreißen und dann könnten Keime, die ja immer gerade im Säuglingsalter da vorhanden sind in der Region, könnten dann rasch einwandern und dann würde es zu einer Vorhautentzündung kommen. Also Hände weg davon. Das Einzige, was man macht, ist einfach den Penis von außen her so ein bisschen mit Wasser waschen und fertig ist. Also jede Manipulation erstmal weg. Es sei denn, die Ballonierung bleibt, dann sollte man das vorstellen und sehen, ist tatsächlich eine echte Vorhautenge, die selten ist, oder Phimose dann vorhanden.
Gut, das deckt sich mit dem, was wir ja natürlich auch täglich sehen, ne? Dass das eigentlich bei allen Babys oder fast allen Babys so ist und dass es eine große Ausnahme ist, wenn da schon was verschoben werden kann. Also Hände weg von der physiologischen Vorhautenge. Der zweite Punkt, der in diesem Alter oft schon mal auffallen kann, ist, dass nicht beide Hoden im Hodensack angekommen sind. Wollen Sie dazu auch noch mal was sagen?
Ja, gerne. Denn in der Tat ist es so, dass das durchaus sein kann, nicht nur bei Frühgeborenen, da kommt es relativ häufig vor, ungefähr 30% der Frühgeborenen haben eben unter Umständen nicht tastbare Hoden im Hodensack. Das kann mal einseitig, es kann manchmal sogar beidseitig sein. Im ersten halben Jahr sagt man, wenn jetzt nicht weitere Auffälligkeiten da sind, wo man sagt, naja, das geht noch weiter, das hat nicht nur mit den Hoden etwas zu tun, dann würde man abwarten, das erste halbe Jahr, und sehen, da könnte es durchaus so sein, dass die Hoden noch in den Hodensack wandern. Wenn man sich das anguckt, das ist ein relativ komplizierter Mechanismus. Und dann muss man gar nichts machen.
Einmal ganz kurz unseren Hörern erzählen, dass das so in der Entwicklung der Kinder verläuft, dass der Hoden im Bauchraum angelegt ist und dann während der Schwangerschaftszeit, während der Reifung des Embryos, diese Hoden allmählich eben durch den Leistenkanal bis in den Hodensack runterwandern. Und das ist der Punkt, da kann es manchmal sein, dass das noch nicht sozusagen die Reise am Ende das Ziel erreicht. Ist. Bei manchen ist dann aber auch diese Hodenwanderung auch gestört und die bleiben im Bauchraum.
Genau, nicht nur im Bauchraum, sondern sie könnten eigentlich überall auch in der Leiste liegen zum Beispiel. Bei den Hoden, die es geschafft haben bis kurz vor den Hodensack, da könnte man zurzeit noch eine Hormonbehandlung anschließen im zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres. Auch das wir sind gerade dabei, eine neue Leitlinie zu erstellen, wird wahrscheinlich fallen. Es wird in Zukunft vermutlich keine Hormonbehandlung mehr geben, sondern gleich wird man dann operieren. Wichtig ist, dass man weiß, dass die beide Hoden bis zum ersten Geburtstag oder spätestens um den ersten Geburtstag im Hodensack sein sollen und dann eben auch meistens ja chirurgisch dann darunter gebracht werden. Eine ganz kurze Sache noch. Das heißt, alle Hoden, die operativ in den Hodensack verlagert werden mussten, da ist es so, dass die Jungs ab dem Jugendalter ihre Selbstuntersuchung, dafür gibt es einen Flyer, machen müssen, denn diese Hoden sind mit einem gewissen Prozentsatz an Entartungsmöglichkeiten betroffen. Das heißt, die müssen ab der Pubertät sich in Selbstuntersuchungen üben.
Ich würde gerne einmal noch kurz einhaken bei diesem Zeitpunkt. Da es ja über Jahrzehnte so war, dass wir immer bis zum zweiten Geburtstag gewartet haben für die Beurteilung, ob die Hoden dann operativ nach unten gebracht werden müssen. Und das ist auch noch in vielen Köpfen so drin, dass man das nochmal pointiert sagt, dass sozusagen der Stichpunkt oder der Stichzeitpunkt, wo wir das entscheiden müssen, schon der erste Geburtstag ist.
Ja, und das kommt daher, das ist ganz wichtig, weil das exponentiell ansteigt, das Entartungsrisiko. Das heißt, je länger die Hoden in einer Fehlposition bleiben, desto höher ist das Entartungsrisiko. Und das geht nicht geradlinig, sondern das geht, wie gesagt, exponentiell steigt das an. Und deswegen so früh wie möglich am ersten Geburtstag, da fällt sozusagen der Hammer.
Wir erklären den Eltern ja immer bei den Vorsorgen, dass sie sich nicht wundern sollen, dass wir bei jeder Vorsorge auch das Genitale untersuchen. Und selbst wenn wir ein Baby haben, wo alles wunderbar zu tasten ist, Hoden sind beide im Hodensack, alles fein, dass wir auch bei den Folgeuntersuchungen, wenn wir die Kinder sehen, bis ins Jugendalter eben das uns anschauen. Denn es kann ja auch mal sein, dass im Laufe der Entwicklung tatsächlich die Hoden gar nicht da unten bleiben, obwohl sie schon dort angekommen waren. Da erzählen Sie doch gerne noch mal was zum Thema Gleithoden, also, Pendelhoden.
Genau, wir müssen unterscheiden zwischen dem sogenannten Pendelhoden. Der Pendelhoden, das ist ein überschießender Reflex des Muskels und Bandes, an dem der Hoden hängt quasi, und der zieht sich dann zusammen und der Hoden verschwindet sozusagen in der Leiste unter Umständen und ist nicht mehr tastbar. Der Pendelhoden ist eine Normvariante, da muss man nichts machen. Der ist allerdings, da kommen wir vielleicht später noch drauf, etwas höher behaftet mit Hodentorsion, also der Verdrehung des Hodens. Aber ansonsten, früher hat man gesagt, Pendelhoden kann man immer lassen, Pendelhoden bleibt Pendelhoden bis in alle Ewigkeit. Das stimmt nicht ganz, denn unter dem Wachstum kann es so sein, dass das Band quasi, an dem der Hoden hängt, nicht so schnell wächst wie der ganze Mensch, und dann zieht sich der Hoden an diesem Band langsam hoch und dann kommt es zu einem sogenannten sekundären Gleithoden. Und in dem Moment, wo der sekundäre Gleithoden besteht, der muss dann operiert werden, egal wann das dann auftritt. Dazu muss man sagen, ein Hoden, der in den Hodensack kommen kann, meistens sieht man das in der Badewanne, warmes Wasser, und dann tastet man kurz, ich zeige das immer den Eltern, aha, und dann lässt man los, der Hoden ist im Hodensack, man lässt los und der zieht sich nicht hoch, man kann ihn danach wieder tasten. Pendelhoden, wunderbar. Wenn der einmal am Tag da unten liegen kann, dann muss man nichts machen. Wenn er nicht da liegen bleibt, man zieht ihn da runter, drückt ihn so ein bisschen runter am Hodensack, hält ihn fest, lässt los, schwupps, ist er wieder weg. Dann heißt das Gleithoden und dann sollte man das tatsächlich auch bestätigen lassen. Und wenn dem so ist, sollte das operiert werden. Sogenannter sekundärer Gleithoden, es gibt primäre Gleithoden, die dem Hodenhochstand gleichen. Das sind die Hoden, die es nicht ganz bis ins Skrotum primär geschafft haben. Die muss man auf jeden Fall operieren.
Was ist denn, wenn auf dem Weg, den der Hoden so nimmt durch den Leistenkanal, der sich nicht richtig verschließt? Dann haben wir ja sozusagen eine kleine Bruchstelle, eine undichte Stelle. Und passiert das, was wir ja doch auch immer, also gerade bei den Neu- oder auch Frühgeborenen häufiger sehen, aber eigentlich in jedem Lebensalter kann das auftreten, der sogenannte Leistenbruch.
Ja, Leistenbruch, hört sich immer so, ist Leistenbruch. Meistens redet man, denkt man so an ältere Leute, die dann Leistenbruch kriegen, schwache Leisten und so weiter. Das war immer so ein Thema. Gut, das kann zu jedem Alter auftreten und gerade, wie schon gesagt von Ihnen, Frau Schulz, wenn dieser Kanal offen bleibt, dann kann sich Darmanteil oder auch nur das, was den Darm umkleidet, dort hineinbewegen. Und dann kann es auch tatsächlich mal zu einer Einengung kommen, die dann die Blutzufuhr unter Umständen abschnürt. Das würde man aber auf jeden Fall bemerken und das müsste man operativ angehen. Ansonsten kann sich das auch wieder zurückbilden. Das kann wieder verschwinden. Das muss nicht so bestehen bleiben. Wenn das aber weiterhin bestehen bleibt, Beschwerden macht auf jeden Fall, dann muss man das operativ angehen. Ist aber keine große Sache, keine große Operation, muss man keine Angst haben, selbst bei Säuglingen ist das sehr gut durchführbar und dann auch behoben.
Genau, das ist ja was in der Bevölkerung oder sagen wir mal unter den Eltern auch bekannt ist. Ne? Dieser Leistenbruch, das ist denen schon ein Thema. Es gibt ja manchmal auch Schwellungen des Hodens, die damit verwechselt werden. Also wo das dann nur Flüssigkeit ist, das da reinfällt. Das gibt es ja auch bei Babys gar nicht so selten. Das ist sicherlich ein bisschen zu kompliziert, um das jetzt alles einzeln zu erläutern, was es da gibt. Aber vielleicht ist das wichtig für die Eltern zu wissen, nicht alles, was da schwillt, ist immer gleich ein Leistenbruch, der ja dann ja doch meistens operiert wird wegen der zumindest möglichen Einklemmung. Wollen Sie ein paar Worte zu den anderen Brüchen sagen oder zu den anderen Schwellungen im Hoden?
Ja, was auf jeden Fall natürlich eine Rolle spielt, ist der sogenannte Wasserbruch. Mhm. Das nennen wir dann Hydrozele. Das heißt, das haben wir zum Beispiel bei Säuglingen gar nicht mal so selten unter der Geburt. Möglicherweise durch eine gewisse, ja, Quetschung ist ein schlechter Ausdruck, aber so Druck auf den Hoden. Das Interessante ist, die Natur hat das von vornherein schon überlegt. Die Hoden liegen nicht beide auf gleicher Höhe, sondern sie liegen unterschiedlich hoch. Das heißt also, normalerweise können die eigentlich sehr gut durch den Geburtskanal und neben den Beinen sich dadurch bewegen, das heißt also den Oberschenkeln, und da passiert eigentlich nichts. Aber es kann gar nicht mal so selten auch passieren, dass eine kleine Wassereinlagerung da ist, die in der Regel ganz normal verschwindet. Mhm. Auch dem gibt man ungefähr maximal so ein halbes Jahr, wenn eben das nicht praller wird, wenn es nicht stärker wird, wenn es keine Beschwerden macht. Die Frage ist immer, macht es Beschwerden oder macht es keine Beschwerden? Und das kann man im Prinzip alleinhaft erstmal ganz schön feststellen, indem man da einfach eine Taschenlampe drunter hält und dann leuchtet das auf. Dann weiß man schon, da ist jetzt Wasser drin. Trotzdem sollte man das natürlich vorstellen, sollte es auch kontrollieren. Denn wenn der Druck längere Zeit bestehen bleibt, das praller gefüllt ist, dann ist die Frage, kann es da zu einer Blutzufuhrbeeinträchtigung kommen? In der Regel tut es das nicht. Also das muss man erstmal oder kann man sehr gut beobachten.
Also unserer Erfahrung nach sind in 9 von 10 Fällen, wenn die dann 4 Wochen später wieder da sind, ist es schon viel weniger, und wieder 4 Wochen später spielt es gar keine Rolle mehr. Deswegen sehen wir das auch eigentlich so, dass es nicht sofort ein Grund ist, die Kinder vorzustellen.
Genau.
Wenn wir jetzt unsere größeren Jungs im Schulkindalter, in der Pubertät, in der Praxis haben, es gibt so verschiedene Dinge, weshalb die Jungs selber sozusagen mit großer Sorge sich vorstellen. Es gibt die akuten Vorstellungsgründe. Der Hoden ist geschwollen und schmerzt. Das kann ja verschiedene Ursachen haben. Wir haben den einen ultimativen Notfall, auf den wir hier unbedingt hinweisen wollen, sodass die Eltern einfach wissen, sowas gibt es und man muss sofort reagieren. Das ist die Hodentorsion. Vielleicht können Sie mal erklären, was da passiert.
Ja, vorweg möchte ich noch eine Sache sagen, weil das immer wieder so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und das ist die sogenannte Hypospadie. Was heißt das? Die Hypospadie ist eine Erkrankung, wo der Ausgang der Harnröhre nicht regelrecht vorne an der Spitze vom Penis ist, sondern irgendwo oben gibt es das auch, das heißt dann Epispadie, unten. Also wenn man jetzt von unten her auf den Penis guckt, ne, dann mündet die Harnröhre nicht regelrecht. Warum sage ich das? Weil das vielfach von den Eltern nicht erkannt wird. Und das, die Hypospadie, die muss man frühzeitig besprechen, weil sie kann mit verschiedenen Problemen verbunden sein. Also da muss man gleich, wenn man das sieht bei Geburt, eben auch Chirurgen, Kinder- und Jugendchirurgen oder Urologen konsultieren, die einfach nur ihre Meinung sagen. Das muss man nicht gleich operieren. Dafür braucht man aber für die Operation unter Umständen auch Vorhautmaterial. Also das ist ganz wichtig, dass man das feststellt, dass man weiß, worum es geht und dass man im Prinzip das sehr gut behandeln kann und damit auch die Problematik in den meisten Fällen beseitigen kann. Also die sollte man gleich bei Geburt auch im Blick haben.
Okay, dann da muss ich einmal rein, weil das ist nämlich sehr, sehr häufig so, dass wir rituelle Beschneidungen haben. Ich glaube, da zielen Sie auch drauf ab. Und es muss den Eltern bewusst sein, die sozusagen ja häufig schon ihre kleinsten Kinder beschneiden lassen, aus Gründen, die nicht medizinisch sind, dass wenn sie das tun, dass die Hypospadie dann im Prinzip nicht mehr vernünftig versorgt werden kann. Ich nehme an, dass Sie darauf auch abzielten. Und das müssen wir hier tatsächlich tatsächlich sagen, für muslimische Eltern oder Eltern, die eben eine rituelle Beschneidung anstreben, wenn das, wogegen es viele Gründe gibt aus unserer Sicht, sage ich jetzt mal nebenbei, denken Sie dran, wenn da so eine kleine Fehlmündung der Harnröhre ist, darf das auf keinen Fall ohne medizinische Begutachtung stattfinden.
Und okay. Deswegen genau sage ich das auch vor dem Aspekt, dass eben den Eltern gerade auch den Eltern mehr aus dem religiösen muslimischen Bereich heraus häufig nicht bekannt ist und das Genitale ohnehin da noch sehr heikel betrachtet wird. Das heißt, es wird da nach dem Genitale auch diesbezüglich gar nicht so genau hingeguckt, weil es immer wieder erlebt, dass das in Anführungsstrichen übersehen wird, weil will das gar nicht sehen. Das Genitale spielt eine ganz entscheidende Rolle natürlich auch für den Jungen. Ganz klar. Und von der Seite her ist es wichtig, darauf hinzuweisen, das muss man sehen, damit man gleich von vornherein die richtigen Schritte einleitet.
Gut, also ein super wichtiger Punkt. Danke nochmal für diesen Einschub. Können wir jetzt nochmal zurückspringen,
bitte,
zu dem Notfall, sofort, den ich gerade angesprochen hatte, die Hodentorsion.
Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es vergeht, ich möchte fast sagen, kein Tag in Deutschland, wo ein Junge mit Hodentorsion eingeliefert wird, der nicht rechtzeitig zur Einlieferung kommt, der nichts davon wusste, wo die Eltern auch nichts davon wussten. Die Hodentorsion ist nach wie vor etwas, was relativ häufig zu spät behandelt wird. Und das heißt zu spät, spätestens nach 6 Stunden Abklemmung durch die Verdrehung des Hodens kommt es zur nicht nur verminderten, sondern manchmal auch zur Einstellung der Durchblutung. Damit werden erstmal die Zellen, die die Samen herstellen, extrem gestört bzw. sterben ab. Und dann später die Zellen, die für das Testosteron, das männliche Hormon, sagen wir mal so, wir wissen auch viel drüber zu reden, sterben nach ungefähr 12 Stunden ab. Das heißt aber mit anderen Worten, wir haben maximal 6 Stunden Zeit, wenn der Hoden sich komplett verdreht hat, um den operativ wieder in die richtige Position zu bringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass alle Eltern, alle Jungs informiert sind, egal welches Alter. Der Hoden kann sich verdrehen, denken wir an den Pendelhoden, da passiert es ein bisschen häufiger unter Umständen. Es können alle möglichen Situationen sein, Sport und so weiter. Der Hoden kann sich verdrehen, kann sich nicht wieder zurückdrehen. Das macht erhebliche Schmerzen, aber ich habe sehr viele Jungs erlebt, die kommen nicht und sagen, guck mir mal auf den Hoden oder auf meinen Hodensack, sondern die sagen, ich habe Bauchschmerzen. Es gibt sogar Jungs, die kommen mit Knieschmerzen, die kommen mit Schmerzen im Oberschenkel, sonst wo, die sagen nicht, da ist das Problem. Und wenn man das übersieht, dann ist der Hoden in der Regel nicht mehr zu retten. Und das ist eine Katastrophe. Und das darf nicht passieren. Deswegen alle Eltern, alle Jungs müssen das wissen. Das kann immer auftreten. Und wenn ich erhebliche Schmerzen habe, muss ich sofort handeln.
Ja, das ist wichtig und wir hoffen, dass es ein paar Leute erreicht auf diesem Wege. Also ein sehr, sehr starker Schmerz, Rötung, Schwellung, was auch immer im Bereich des Hodens kann ein Notfall sein.
Das nennt sich auch Vernichtungsschmerz. Mhm. So stark ist das.
Ja, und für uns bedeutet es natürlich auch, wenn jemand extreme Schmerzen hat, die irgendwie mit dem von Unterbauch bis Knie gehen, müssen wir das Genitale auch betrachten.
Das Genitale gehört zu jedem unklaren Bauchschmerzen dazu, immer, grundsätzlich. Ja. Auch Knieschmerzen, alle schon erlebt.
Gott sei Dank sehen wir das ja nicht so häufig. Wir haben es alle schon mal gesehen, eine Hodentorsion, aber es ist ja nicht so, dass wir das wöchentlich in der Praxis haben. Was wir etwas häufiger haben, was auch extrem unangenehm ist für die Jungs, ist die Nebenhodenentzündung. Ein Wort auf Latein, was echt schwierig ist, Epididymitis, es sind 4 I's und einem Y. Egal. Jedenfalls auch dazu vielleicht nochmal ein Wort. Auch das kann den Hoden anschwellen lassen. Der ist auch gerötet, sehr schmerzhaft. Meistens ist es ja eher ein Virusinfekt, der das verursacht oder eine virale Entzündung.
Also
oder eine mechanische Reizung oder es gibt viel unterschiedliche Ursachen.
Also im Säuglings-Kleinkindesalter haben wir es meistens mit viraler Entzündung zu tun, manchmal mit einer hämatogenen Streuung, wird immer wieder diskutiert, aber in der Regel sind es virale Infektionen. Das heißt, es bezieht sich auf den Nebenhoden. Wenn man eine Ultraschalluntersuchung macht und man jeder Hoden, der schmerzhaft ist, jedes Skrotum, was gerötet ist, eine Ultraschalluntersuchung.
Skrotum heißt, ist das Wort für den Hodensack.
Genau, Entschuldigung. Muss untersucht werden, denn die Hodentorsion muss immer differenzialdiagnostisch, also demgegenüber ausgeschlossen werden. Und dann hat man hier auf den Nebenhoden bezogen eine vermehrte Durchblutung, nicht eine verminderte Durchblutung, eine vermehrte Durchblutung, die eben zeigt, halt stopp, da ist eine Entzündung im neugeborenen Kleinkindesalter viral bedingt in der Regel. Bei jugendlichen Bakterien, auch mal im Hinblick auf Geschlechtsverkehr, dazu muss man sagen, auch gar nicht mal so selten, kann es zur aufsteigenden Infektion, das sind immer dann aufsteigende Infektionen, mit Darmkeim kommen. Denken wir an Analverkehr, was bei den Jugendlichen gar nicht mal so selten ist. Und dann haben wir die wichtige antibiotische Behandlung. Mhm. Denn in der Regel beschränkt sich das dann unter Umständen nicht nur auf den Nebenhoden, sondern greift auf den Hoden über. Dann haben wir eine sogenannte Panorchitis, so nennt man das dann. Also Nebenhoden und Hoden sind betroffen. Und das wiederum kann zur Unfruchtbarkeit führen. Das heißt, es muss ganz wichtig auch ausgeschlossen werden, dass eben hier und welche Keime dafür vorhanden sind und die dann auch antibiotisch behandelt werden müssen.
Genau, ich glaube, es geht jetzt hier so ein bisschen darum, einfach Sie, liebe Eltern, ein bisschen zu sensibilisieren, solche Beschwerden sehr ernst zu nehmen. Ist ja immer doch je nach Alter der Jungs ein schwieriges Thema. Die lassen ja auch nicht so gerne mehr die Eltern selber gucken, dass sie dann vielleicht doch auch auf den Besuch beim Kinderarzt, bei der Kinderärztin bestehen, dass das einmal ordentlich gecheckt wird.
Und wenn wir nochmal sagen, der Notfall, also Vernichtungsschmerz, das bedeutet aber nicht am nächsten Tag zur Kinderärztin gehen, das haben wir ja eben gehört, sondern in die Notaufnahme.
Absolut.
Jetzt haben wir so viele ganz brisante Fälle gehabt. Jetzt würden wir vielleicht auch gerne noch ganz kurz darüber sprechen. Wir haben ja ganz oft auch Jugendliche da oder Kinder da, die kommen mit eigentlich vergleichbar harmlosen Sachen, machen sich darüber Sorgen, dass die Hoden nicht auf der gleichen Höhe hängen, wie Sie schon gesagt haben, dass sie nicht gleich groß sind, dass sie diese kleinen Hornzipfelchen am Eichelrand sehen. Können Sie so zu harmlosen, aber häufig gefragten Dingen auch noch mal was sagen?
Gerne, denn grundsätzlich ist es so, es ist toll, wenn der Junge kommt und überhaupt sagt, da ist etwas an meinem Genitale, das kenne ich nicht oder das macht mir Sorgen. Das ist nicht die Regel, das ist eher die Ausnahme. Und ich finde, es ist ganz wichtig, man sollte das auf jeden Fall ernst nehmen, würdigen, selbst wenn man sagt, das ist eigentlich völlig harmlos. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass man da eine Beziehung aufbaut, dass der Junge Zutrauen hat und dass er tatsächlich auch kommt, wenn er irgendwelche Auffälligkeiten am Genitalbereich feststellt. Denn erstmal ist das Wichtige. Er hat sein Genitale offensichtlich untersucht und er kommt toll. So, und dann guckt man sich das an und diese Hornzipfelchen, die Sie gerade überhaupt angesprochen haben, sind völlig harmlos. Das ist ein Residuum aus grauer Vorzeit, wo das vielleicht mal gut geholfen hat in der Paarfindung, dass man da so ein paar Noppen hatte.
Vielleicht muss man es einfach beschreiben. Das sind ja so ganz kleine, so perlenartige.
Auswüchse quasi, so ganz fein. Man kann die verwechseln. Ja,
eigentlich wie so Pickelchen, ja, ehrlich
aber
gesagt.
Aber die sind kranzförmig.
Nur ganz kranzförmig. Die sind nicht auf der Haut eigentlich und vorne auch nicht auf der Eiche, sondern die sogenannte, an dem Bereich der Kranzfurcht, der Corona.
Genau, so nennt wenn man die Vorhaut so ganz zurückgeschoben
da
hat.
Da sind die und die sind sehr sensibel und das ist vielleicht für den Geschlechtsverkehr auch sehr gut. Also die Jungs denken dann, oh, ich habe eine Geschlechtskrankheit. Dann komme ich gleich noch drauf, weil wir müssen da eine Sache noch besprechen. Die Geschlechtskrankheit ist es aber nicht. Aber man sollte es dann einfach zeigen und es ist völlig harmlos. Ungefähr 20% der Jungs haben so etwas und dann muss man in der Regel gar nichts machen. Und das einfach nur beruhigen und sagen, super, ja, du bist vielleicht in manchem dann anderen voraus, weil es hat sich bewährt und ja.
Genau.
Es gibt ja auch Noppen auf dem Kondom, du hast sie direkt da, das macht überhaupt nichts.
Ja. Wen das kosmetisch extrem stört, ja, es gibt Möglichkeiten, Vorsicht, das mit einem Laser zu entfernen. Ich will hier gar nicht mehr in die Tiefe gehen, weil uns leider so ein bisschen hier die Zeit jetzt drängt. Vielleicht nur noch ein Wort nochmal zu der unterschiedlichen Hodengröße oder warum es auch so wichtig ist, dass die Jungs ab der Teenagerzeit doch immer mal irgendwie selber tasten und gucken, ob alles in Ordnung ist.
Ja, dafür gibt's ja auch einen Flyer. Wie mache ich das? Wie taste ich das? Und ganz klar, gerade Teenageralter vorher sind die Hoden ja relativ klein und dann merkt man kaum einen Unterschied. Aber jetzt kommt der Junge in die Pubertät und genauso wie das Brustwachstum beim Mädchen unterschiedlich ist, so ist das Wachstum des Hodens in der Pubertät unterschiedlich. Das heißt, der Hoden kann erstmal auf einer Seite wachsen und dann kommt die andere Seite nach. Die Hoden müssen nicht immer gleich groß sein. Sie können auch etwas variieren in der Größe, aber nicht zu stark. Das wiederum Warum müsste man dann untersuchen? Gibt es dafür andere Gründe? Und das ist also völlig harmlos. Aber das Hoden abtasten, gucken, ist die Oberfläche schön glatt? Ja, wie fühlt sich das an? Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es gibt eine Erkrankung, die unter Umständen dazu führt, das ist der sogenannte Hodenbruch, Hodenkrampfadern, so zu besser gesagt, die sogenannte Varikozele.
Geht ja auch um die Tumoren.
Die ja mit einer Einschränkung des Wachstums einhergehen kann. Also da spielt das dann sicherlich schon eine Rolle. Ganz kurz nur ein Wort zu den Geschlechtskrankheiten. Wir haben eine ganz, ganz wichtige Impfung. Das ist die sogenannte HPV-Impfung. Das heißt, gegen das humane Papillomavirus. Was macht das? Das macht zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs bei Mädchen. Und das kann bei Jungs auch zum Peniskarzinom führen. Das ist allerdings relativ selten. Was häufiger ist, sind so diese Feigwarzen am Penis und auch am Genital. Sehr unschön, kann man beseitigen. Aber dieses Virus induziert eine Vorstufe von Krebs, gerade bei Mädchen. Und für Jungs und Mädchen gibt es eine Impfung, die das verhindern kann. Und die wird für Jungs immer noch zu wenig in Anspruch genommen. Ab 9 Jahre, zwischen 9 und 14 Jahre, 2 Impfungen im Abstand von 5 bis 6 Monaten, ganz wichtig. Und dann kann man einen wirklich segensreichen Schutz nicht nur für sich selbst als Junge, sondern gerade auch für die Mädchen hervorrufen. Also diese Impfung unbedingt in Anspruch nehmen. Werden angeboten kostenfrei.
Ja, da sprechen Sie uns aus der Seele. Und wir hatten ja mehrere Impf-Podcasts gemacht über alle möglichen Aspekte. Im vierten
und haben darüber schon gesprochen.
Genau, eine ausführliche, für Eltern, die das nachhören wollen, gab es einen ausführlichen Bericht zur HPV-Impfung.
Aber da die Durchimpfungsraten immer noch so gering sind, ist es
man
super,
nicht
auch an
oft
dieser
genug
Stelle
sagen.
Ruhig nochmal darauf hinzuweisen.
Ja.
Das war sehr, sehr informativ. Haben wir sehr viel erfahren. Liebe Eltern, ich hoffe, euch geht es ganz genauso. Ich habe jedenfalls sehr viel gelernt. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind. Und liebe Kinderdocs, bis zum nächsten Mal.
Danke zurück für die Möglichkeit.
Gerne. Ja,
bis
Danke.
Dann. Tschüss.
Tschüss.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.